Das bedeutet, wer seine Bibel dabei hat oder auch ihr zu Hause, könnt gerne eure Bibel aufschlagen und ich lese für uns gemeinsam vor. Ich lese aus Neues Leben. Kurz vor Jerusalem kamen Jesus und die Jünger durch das Städtchen Bethphage am Ölberg. Jesus schickte zwei der Jünger voraus. Geht in das Dorf dort, sagte er. Dort werdet ihr eine Eselin angebunden sehen und bei ihr ein Fohlen. Bindet die beiden los und bringt sie her. Wenn jemand fragt, was ihr da tut, dann sagt nur, der Herr braucht sie. Und man wird sie euch mitgeben. Auf diese Weise wurde die Prophezeiung erfüllt. Sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Esels, zum Jungen eines Lasttieres. Die beiden Jünger taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Tiere zu ihm, warfen ihre Mäntel über das Fohlen und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Mäntel vor Jesus auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und bestreuten den Weg damit. Er befand sich in der Mitte des Zuges und die Menge um ihn herum jubelte. Gelobt sei Gott für den Sohn Davids. Gepriesen sei der, der im Namen des Herrn kommt. Lobt Gott im höchsten Himmel. Die ganze Stadt Jerusalem war in Aufruhr, als er einzog. Wer ist das? Fragten die Leute. Und die Menschen in der Menge antworteten, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Ich möchte noch mit uns beten, bevor wir mit dem Lobpreis starten. Gott, ich danke dir dafür, dass du zu uns kommst und dass du auf einem Esel kommst und nicht durch irgendwelche großen Festzüge, sondern du machst dich so klein, Gott, und kommst heute auch an diesem Morgen zu uns. Du möchtest, dass wir auch zu dir kommen, Gott, und so bete ich, dass jetzt im Lobpreis du unsere Herzen aufmachst, Gott, dass wir dich empfangen können, das Geschenk, was du uns ganz neu an Ostern machst. Und ich danke dir für diesen herrlichen Morgen. Lass du uns jetzt zur Ruhe kommen und mach du unsere Herzen weit. Im Namen Jesus. Amen.
Yeah. Du das Lamm in jener Nacht sein Blut an Türen angebracht. Es rettet vor des Todes Hand, das Volk an sie.
Einen guten Morgen auch von meiner Seite an euch alle zu Hause, an den Bildschirmen, aber auch hier bei uns im Saal. Heute Morgen oder an diesem Sonntag ist Palmsonntag. Und Alina hat es uns schon gesagt, das Thema heißt, der Messias kommt. Vor dem Dom fährt der Bischof mit seinem großen schwarzen Mercedes vor. Die Menge ehrfurchtsvoll fällt nieder, die klerikale Mannschaft wandert in den Dom und da sagt Fritzchen, der Verein hat sich aber entwickelt. Angefangen hatte es mal mit einem Esel. Der Esel als Dienstfahrzeug, heute am Palmsonntag. Palmen heißt ja Palmsonntag, ein Esel. Und dann noch die Karwoche. Was hat das alles miteinander zu tun? Wie kriegen wir das alles zusammen? Wenn wir die Evangelien anschauen, wie sie von dem Tod und von dem Leiden, von der Passionszeit, die ja mit dem heutigen Palmsonntag beginnt, berichten, dann fällt uns etwas ganz Interessantes auf. Es ist so, als wenn die Evangelisten das Tempo reduzieren. Fast wie so Art Entschleunigen in diesen letzten 4 Tagen, die Jesus in Jerusalem verbracht hat, zwischen dem heutigen Tag, dem Einzug auf diesem Esel, wir kommen da gleich noch dazu, und seinem Tod am Kreuz und seiner Auferstehung. Zum Teil den Viertel, in manchen Evangelien sogar die Hälfte des ganzen Evangeliums handelt von diesen letzten 4 Tagen im Leben Jesus. Wir sind jetzt ja hier bei Matthäus im Kapitel 21 gewesen, was uns Alina vorgelesen hat. Matthäus hat 28 Kapitel, das heißt 7 weitere Kapitel beschäftigen sich mit dem, was jetzt kommt, mit dem, was gegen das Ende von Jesus, die letzten 4 Tage, geschehen ist. Selbst Johannes, von dem man manchmal sagt, er vertieft und berichtet ja nur das, was die anderen nicht gesprochen haben, auch er berichtet von diesem Ereignis, dem Einzug in Jerusalem auf diesem Esel. Und auch Lukas, der sein Evangelium ja eigentlich an einen Griechen, den Theophilus, geschrieben hat, der hatte von jüdischen Riten und Festen ganz wenig Ahnung, selbst ihm hat Lukas diesen Bericht geschrieben. Und selbst Markus, der normal immer alles ganz kurz macht, kurze Sätze, kurze Berichte, nur das Wichtigste, bei ihm finden wir dieses Ereignis auch. Jesus zieht ein auf diesem Esel in Jerusalem. Heißt, das muss ein wichtiges Thema sein, ein wichtiger Text, auch wenn er vielleicht nicht so seine Botschaft herausschreit. Und dem möchten wir heute etwas nachgehen, diesen Einzug in Jerusalem, Palmsonntag. Heute beginnt ja die Karwoche, wie wir das in Deutsch nennen, wo wir ganz bewusst in diesen kommenden Tagen uns beschäftigen mit dem Leiden von Jesus, seinem Tod und dann an Ostern auch seine Auferstehung. Und Christine hat uns vor 2 Wochen die sehr gute Anregung gegeben, diese Tage auch zu nutzen, wirklich in der Bibel diesen Texten nachzugehen, einmal wirklich zu lesen, was in diesen Texten steht. Debbie und ich haben damit begonnen, wir sind noch längst nicht fertig, aber es ist wirklich spannend, einmal diese Texte zu lesen, die sich bewusst oder besonders mit dem beschäftigen, was Jesus in seiner Leidenszeit und bei seinem Tod erlebt hat. Aber in der Vorbereitung für heute habe ich gedacht, eigentlich hätte ich noch viel früher anfangen müssen, denn es gibt viele Kapitel, die stehen zwischen dem heutigen Tag, dem Palmsonntag, Einzug in Jerusalem und dem Tod von Jesus. Da kommen noch ganz wichtige Reden von Jesus in diesen letzten Stunden seines Lebens. Da spendet eine Frau ihm kostbares Öl. Da kommt das berühmte hohe priesterliche Gebet, das Jesus spricht. Und viele spannende, interessante Texte fallen eigentlich genau in diese Woche von heute bis Karfreitag. Also blättert ruhig mal in euren Bibeln, startet mal da, wo es heißt Einzug in Jerusalem, und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Kapitel da hinten dran noch kommen, also eigentlich jetzt für die nächsten folgenden Tage. Warum nun also dieses wie so ein Verlangsamen in der Bibel, wenn es zu diesen letzten Tagen kommt? Alles wird im Detail beschrieben, viele Einzelheiten werden berichtet, uns wird gesagt, was Jesus gesagt und getan hat. Warum ist das wohl der Fall? Nun, ich denke, die Passion Christi, das Leiden von Jesus, ist eben etwas, das nicht nur an uns so vorbeirauschen sollte, so mal schnell lesen und dann gehen wir zu Ostern, der Auferstehung und dann ist wieder alles in Ordnung, sondern die Bibel möchte uns wie so hineinnehmen in diese letzten Tage, in das Leiden, in das Sterben und nachher auch in das Auferstehen von Jesus. Wir feiern heute Psalmsonntag, also der Anfang, der Start sozusagen dieser Woche, der Beginn dieser Leidenszeit Jesu. Und ich möchte diese Hausaufgabe von Christine gerne noch einmal wiederholen. Lest ruhig einmal diese Texte in Ruhe, vielleicht etwas entschleunigt, einmal durch. Die Regierung hat ja die Osterruhe zurückgenommen, die einmal vorgesehen war, aber vielleicht könnt ihr ja eine ganz persönliche Oster- und Karruhe erleben und diesen Texten einmal nachspüren in den kommenden 4 Tagen. Wenn Jesus das erlebt hat in 4 Tagen, dann können wir es vielleicht auch lesen in 4 Tagen. Wir kommen damit zum ersten Aspekt: der Messias kommt. Der Messias kommt. Wir befinden uns aus jüdischer Sicht ja unmittelbar, 4 Tage übrigens, vor dem Passafest, einem der größten Feste in der jüdischen Tradition überhaupt. Und es war natürlich üblich, dass derjenige, der es machen konnte, der es sich leisten konnte, diese Tage auch in Jerusalem verbrachte. Und um nach Jerusalem zu kommen, als Pilger, die nach Jerusalem gezogen sind, musste man sich entsprechend vorbereiten und man musste sich auch reinigen. Und so hatte Jerusalem wie so Heiligungszonen in Jerusalem. Und je näher ich mich dem Kern, dem Zentrum von Jerusalem näherte, umso mehr musste ich darauf achten, dass ich entsprechend sauber und gereinigt bin. Betphage, das ist das Dorf, von dem wir gerade in Vers 1 gelesen haben, wo Jesus beginnt, mit diesem Esel in die Stadt einzureiten, die ist so außen an Jerusalem, der erste Gürtel sozusagen. Und es gab dort die Möglichkeit, so ein Tauchbad zu nehmen, die erste Reinigung von der vielleicht langen Reise bis überhaupt nach Jerusalem, damit man auf den restlichen Kilometern dann bis zur Stadtmitte einigermaßen sauber war. Aber natürlich, was wird dann trotzdem noch mal dreckig? Sind die Füße. Und ich habe gelesen in Kommentaren, dass manche besonders dann darauf geachtet haben, nachdem sie sich in diesen äußeren Gürtel, also zum Beispiel in Betphage, gewaschen haben, dass die Füße möglichst wenig dreckig werden. Man ist da in der Mitte der Straße gelaufen, um möglichst viel Staub mitzunehmen. Oder wer es konnte, hat sich vielleicht auf ein Tier gesetzt. Jesus reitet hier ja auf einem Esel ein, von Betphage an in das Zentrum von Jerusalem. Wir lesen in Vers 7 auch von unserem Text, dass die Jünger ihre Kleider auf die Esel gelegt haben, wahrscheinlich nicht wegen dem Dreck, sondern vermutlich wegen diesem Gedanken der Reinheit, dass Jesus sich nicht kultisch unrein macht, wenn er sich auf dieses Eselfohlen oder auf die Eselin auch setzt. Und dann werfen, so haben wir es ja gelesen, die Leute auch ihre Kleider auf den Boden vor Jesus. Manche meinen, das ist wie so eine Art roter Teppich, der da für Jesus gelegt wird. Aber wahrscheinlich geht es eher um diese Facette der Reinigung. Wenn ihr mal den Text nochmal anschaut, dann ist davon die Rede, dass Jesus den Jüngern den Auftrag gegeben hat, eine Eselsmutter zu suchen mit ihrem Fohlen. Also es waren 2 Tiere, die da mit Jesus zusammen in die Stadt gegangen sind. Und es wird davon berichtet in Vers 7, dass Jesus auf beiden geritten ist. Also wahrscheinlich einmal auf dem Muttertier und manchmal auf dem Jungtier. Und es gab in der Mischna, das ist ja eine der wichtigsten jüdischen Traditionen und Schriften, gab es die Regel, dass ein starkes Tier einem von Verunreinigung schützen konnte. Also wenn man auf einem Pferd saß, da war man sicher und sauber. Aber wenn man hier auf einem Eselsfohlen, also dem Jungtier, dann sogar noch saß, dann konnte man kultisch unrein werden. Mit anderen Worten, wenn Jesus sich auf dieses Fohlen setzt, ist er Gefahr, unrein zu werden. Und dann werfen sie ihre Kleider da auf den Boden, damit wenigstens dieses Tier auf den Kleidern läuft und Jesus sich insofern nicht verunreinigt. Und man fragt sich ja, warum eigentlich das Ganze? Wir sind jetzt eigentlich schon bei dem Thema, ihr seht es ja, die im Bildschirm sehen, unten auf dem Banner, der Messias kommt. Die Leute hatten die Erwartung, hier kommt der Messias und der durfte sich doch nicht verunreinigen. Das Passafest war ja, wie ich sagte, eines der wichtigsten Feste überhaupt in der jüdischen Tradition. Und es war dazu da, dass man sich daran erinnert, dass Israel aus der ägyptischen Gefangenschaft ausgezogen ist. Um die Reaktion dieser Leute hier aber zu verstehen, muss man vielleicht auch wissen, dass in den letzten Jahren vor Jesus dieses Fest nicht nur diese Bedeutung hatte, also das Erinnern an den Auszug aus Ägypten, sondern es hat mehr und mehr auch eine politische Dimension bekommen. Wir wissen ja aus den Berichten der Bibel, dass die Römer Israel besetzt hatten. Und die Römer waren nun wirklich keine sehr freundliche Besatzungsmacht. Sie hatten mit ihren Händen und ihrer Gewalt alles im Griff. Und der jüdische König, wir werden das ja sehen, wenn wir die Texte lesen, auch von der Verhörung von Jesus, es war eigentlich eine Witzfigur. Also es gab den zwar, den Herodes und andere Könige, aber eigentlich waren die Römer die Herren. Und die Anwesenheit der Römer beleidigte die Juden. Sie verunreinigten auch mit ihren Stiefeln da natürlich die heilige Stadt. Und so hatte dieses Passafest mehr und mehr auch die Dimension bekommen, wann kommt denn unser Messias, um uns zu befreien? Und zwar ganz wesentlich auch befreien von dieser römischen römischen Herrschaft über Israel. Israel sehnte sich nach einem Befreier, nach einem Messias, der ihnen ja vor vielen hundert Jahren versprochen wurde. Und nun dürfen wir nicht vergessen, Jesus war ja 3 Jahre lang unterwegs im Land vor diesem Ereignis von heute. Die Leute haben ihn gehört, sie haben ihn die Wunder tun sehen und so diese Hoffnung ist ja aufgebrochen, vielleicht ist er derjenige, der uns befreit. Vielleicht ist er dieser Messias, der kommt, um uns von den Römern zu erlösen. Kommt er jetzt vielleicht tatsächlich? Und dann kommt in unserem Text Jesus ja und bittet seine Jünger, dass sie diese Eselin und den Esel, das Babyesel, holen, mit der Aussage, der Herr braucht ihn oder braucht diese beiden Tiere. Nun, diese Bezeichnung der Herr, die hier im Text benutzt ist, ist für einen Juden sonnenklar, das ist Gott. Das ist nicht irgendwie so ein Herr und eine Frau und eine Dame und so, sondern der Herr braucht sie, verstand jeder sofort, Gott braucht jetzt diesen Esel. Vielleicht war es auch deshalb, dass dieser Besitzer von dem Esel gar nichts machte, also das finde ich ein bisschen eigentümlich, der sagt einfach, ja, nehmt mit, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Der Esel wird gegeben, weil es völlig klar war, hier ist Gott irgendwie mit im Spiel. Der Gesalbte Gottes, der Messias, braucht diesen Esel jetzt. Und dann, damit es der Letzte auch noch versteht sozusagen, hat dann Matthäus in unserem Text sogar noch den alttestamentlichen Text aus Zacharia 9, Vers 9 zitiert, der da heißt, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen dem Jungen eines Lasttiers. Das ist ein Zitat aus dem Propheten Zacharia 9, Vers 9. Das heißt, auch Matthäus baut den Zusammenhang auf und sagt, jetzt ist die Erfüllung da. Der Messias kommt. Das erleben wir jetzt hier in dieser Geschichte. Wir hätten da auch über dieses Wort Herr wahrscheinlich so drüber gelesen. Ich vermute auch, wenn da ein römischer Soldat daneben stand und dann sagt er, der Herr braucht diesen Esel, das hat den Römer wenig gejuckt, wäre ein Tourist gewesen, der hätte wahrscheinlich noch seine Kamera genommen und Bilder von dem Esel und dem Jungen gemacht, wie da jemand reitet. Aber für einen Juden war das, der Messias kommt. Sonnenklar. Und dann stürmen sie los. Man kann es jetzt so ein bisschen im Text so zwischen den Zeilen sich gut vorstellen. Sie haben wahrscheinlich angefangen zu jubeln, sagen, jetzt passiert's, jetzt kommt er. Endlich dieser Messias, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt ist es soweit. So dieser Duft der Befreiung, diese Aufbruchsstimmung, jetzt passiert langsam etwas. Und dann singen sie Hosianna. Wir singen auch manchmal Hosianna. Wisst ihr eigentlich, was das heißt? Das sind eigentlich 2 hebräische Worte. Hoshia, na, heißt Hilf doch. Ist eigentlich so eine Mischung aus Hilferuf, aber gleichzeitig auch so ein Jubelruf. Gott hilft. Hoshia, na, Gott hilft. Hilf uns Gott. Und das rufen die sagen, Herr, jetzt komm, jetzt wird es, jetzt geht's los. So Ärmel hochkrempeln, jetzt sind wir gespannt, was passiert. Und Jesus wehrt sich ja noch nicht mal gegen das, was ihm hier gesagt wird. Und im gewissen Sinn inszeniert er es sogar noch insofern, dass er an dem Ölberg in die Stadt einzieht. Es heißt hier in dem ersten Vers, als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen nach Bethphage, das ist dieses Ort am Rand von Jerusalem, an dem Ölberg, dann sandte Jesus die Jünger, um die Esel zu holen. Auch hier wieder, wir sagen, ja okay, Ölberg könnte auch ein anderer Berg gewesen sein. Als Jude, du hörst, er kommt vom Ölberg. Ja, wer kommt vom Ölberg? Der Messias. Das heißt, diese Erwartungshaltung, jetzt kommt der Messias, das war unwahrscheinlich stark und spiegelt sich hier in diesen Reaktionen der Leute wider. Der König, der Messias, kommt. Und im gewissen Sinn stimmt es ja sogar auch ein bisschen. Ihr wisst, was am Ende auf das Kreuz geschrieben wurde. Jesus, der König der Juden. Der König, der Messias, kommt. Aber so sehr sie hier auch diesen, wie so eine Art triumphalen Empfang vorbereiten für Jesus und die Menschen hier veranstalten, Jesus wird sie enttäuschen. Er wird niemand aus dem Land jagen, auch nicht die Römer. Er wird keine Regierung neu instand setzen oder hier installieren. Er wird nicht ein Revolutionär sein und das System stürzen. Ganz im Gegenteil. Sind wir wieder bei der Passionszeit, die sich direkt anschließt. Man wird Jesus in die Enge drängen, geißeln, foltern, verurteilen, Nägel durch seine Hände treiben, ihn töten. Und die, die hier gesungen haben, Hosianna, die singen nur 4 Tage später, kreuzige ihn. Jesus hat sie enttäuscht. Denn, das ist mein zweiter Punkt, der Messias kommt, aber ganz anders. Ganz anders als erwartet. Schon der Esel als Dienstfahrzeug drückt das aus. Das ist das Lasttier der ärmeren Leute. Das wäre so, wie wenn die Königin Elisabeth in England so ihre Geburtstagsparade auf dem Fahrrad absolviert. So ähnlich war das Empfinden. Jesus kommt im Fiat und Opel und nicht in der gepanzerten S-Klasse. So zieht Jesus ein in Jerusalem. Und es wird ja zitiert, dieser Text aus Sacharja 9, Vers 9. Ich lese uns das nochmal im Original hier, im Alten Testament. Juble laut, du Volk von Zion, freue dich, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Aber er kommt so anders. Er ist gerecht und siegreich und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen einer Eselin, also dieses Jungtier sogar benutzt er, dem Jungen einer Eselin. Und dann im Gegensatz dazu, direkt im Vers danach, ich will die Streitwagen aus Israel und die Schlachtrosse aus Jerusalem vernichten. Auch den Kriegsbogen werde ich zerstören. Hier kommt ein König, der kommt nicht mit Kriegswaffen und mit Pferden und mit Parade. Der kommt auf einer Eselin und dann sogar noch auf dem Jungen dieser Eselin. Jesus kommt nicht, wie es damals vielleicht üblich gewesen wäre und Alexander der Große das auch immer so gemacht hat, mit einem großen Da-da, zwei riesige Pferde ziehen den Wagen, die Felgen sind blitzblank, so wie heute, und er zieht da ein, dann hinter ihm die Soldaten, die so siegreich waren, und normalerweise hinter diesen siegreichen Soldaten kamen dann die besiegten Soldaten, die mit Ketten hinterherlaufen mussten, so als Demonstration, also wenn ihr es mit dem aufnehmt, so endet ihr wie die da hinten. Das waren so die typischen Paraden, die Könige eingezogen sind in eine Stadt. Und hier kommt einer auf einem Eselsfohlen. Und wie es im Alten Testament schon angekündigt wurde in Sacharja, demütig. Erinnert euch an die Predigt vielleicht von Jonathan letzte Woche, wo es um Stolz ging. Jesus, genau das Gegenteil, er zieht ein demütig auf dieser Eselin. Und wir spüren vielleicht schon ein bisschen so die Zumutung, die das für die Leute auch gewesen sein muss. Das ist doch kein Messias, das ist doch kein König. Der fährt doch nicht im Fiat her, der muss doch die S-Klasse. Also das geht doch nicht, dass so ein kleines Eselchen, er hat nichts Königliches. Die Leute werfen einfache, benutzte Kleider auf den auf den Boden, reißen Zweige ab von den Palmen und legen sie hin, in der Hoffnung, dass er sich nicht verunreinigt, wenn er da drüber läuft. Der Messias, so heißt der Titel, kommt ganz anders. Und das ist gut so. Das ist gut für uns. Das ist nämlich Trost und Hoffnung für uns. Vielleicht stehst du vor irgendeinem Scherbenhaufen im Moment. Eine Beziehung ist kaputt gegangen. Deine Sorgen bluten dich so aus wie die Besatzungsmacht der Römer damals, die Juden. Du weißt vielleicht nicht, woher das Geld kommen soll, das du nächste Woche an die Bank überweisen sollst. Wir schalten Fernsehen oder Internet an und sehen die ganzen Nachrichten, dass die Welt wie so aus den Fugen geraten ist. Abenteuerliche Politik, Terroranschläge, ein Tanker quer im Suezkanal blockiert die ganzen Warenströme, ein kleiner Virus legt praktisch die ganze Welt fast schon lahm. Verrückt eigentlich. Der Messias kommt in diese Situationen hinein. Ganz anders. Und Matthäus scheint wirklich wie so Wert zu legen auf dieses Wort, dass Jesus demütig kam. Er zitiert es explizit, indem er diesen Vers aus Sacharja 9 noch einmal wiederholt. Tochter Zion, siehe, dein König zu dir kommt zu dir sanftmütig oder demütig und nicht auf einem großen Pferd. Was heißt das Wort sanftmütig? Für uns in Deutsch klingt es vielleicht so ein bisschen nach zart und schwächlich und nicht so mächtig, so ein bisschen so, ja, hat es nicht ganz geschafft. Das ist nicht gemeint hier. Ihr erinnert euch aber gerade den Sacharja-Text nochmal gelesen, es ist Krieg und Frieden gemeint. Hier kommt nicht einer mit Kriegspferden und mit Waffen und Gewalt und Armeen, sondern hier kommt der Friedenskönig, der Frieden bringt. Er kommt auf einem Esel. Er lässt sich niederdrücken, dieser König, dieser Messias. Er wird schwach für uns. Die Krone für diesen König ist die Dornenkrone. Er stirbt für uns. Jesus, der verheißene Messias, er kommt, aber so anders wie damals erwartet. Sie erwarteten den starken Helden. Und dann reitet Jesus auf einem Eselsfohlen in die Stadt. Jesus zieht hier ein in Jerusalem. Und mein letzter Punkt, meine Frage an euch ist, wie kommt der Messias denn zu uns? Paul Gerhardt hat vor vielen, vielen Jahren dieses sehr berühmte Lied geschrieben, wie soll ich dich empfangen und wie begegnen dir? Wir hören es auch in manchen Oratorien in dieser Passionszeit. Seine Frage, wie soll ich dich empfangen? Wie empfange ich denn diesen Messias, der da kommt? Jesus, der Messias kommt, Punkt, 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 Frage auch zu mir. Jesus ist nicht einfach so in die Welt gekommen wie viele andere Menschen, gute und schlechte, Tyrannen und gute Leiter. Jesus, und das ist die Botschaft auch aus dieser Passionszeit, möchte bei uns selber ankommen. Unser persönlicher Heiland, Messias und Retter werden. Jesus interessiert sich für unser Leben. Er kommt in unser Leben hinein und die Frage ist, lasse ich ihn in mein Leben hinein? Bin ich bereit, auch meine Erwartungen zu korrigieren, wie das Volk damals? Neu darüber nachzudenken, was heißt es, wenn Jesus in mein Leben kommt? Sind wir bereit, auch das Kreuz im biblischen Text auf uns zu nehmen, im Wissen, dass der am Kreuz gestorben ist, genau mit uns durch diese schwierigen Situationen geht? Vielleicht weißt du ganz genau, dass Jesus nur ein Wort bräuchte und schon wäre deine Situation um 180 Grad gedreht und alles wäre gut. Wir wünschen uns manchmal so sehr diesen, der kommt und dann die Situation verändert und das Ruder herumreißt, so als der Sieger aus der Schlacht mit unseren Sorgen hervorgeht. Und vielleicht passiert nichts. Und du denkst, dieses Eselchen, das da durch mein Leben reitet, jetzt bildlich gesprochen, ist ziemlich harmlos. Die Wunder bleiben aus, das Konto ist immer noch leer und die Sorgen sind immer noch da. Die Schmerzen im Körper vielleicht auch. Und um an dieser Stelle auch nicht zu zerbrechen, glaube ich, ist es so wichtig, uns anzuschauen, was in dieser Karwoche, in dieser Passionszeit, in diesem Leidensweg von Jesus geschieht. Wenn wir Jesus nur hier sehen, auf diesem Eselchen, dann erscheint es ziemlich lächerlich. Wenn wir Jesus nur sehen am Kreuz, könnten wir sagen, gescheitert am Ende. Aber wenn wir den ganzen Bogen sehen, inklusive der Auferstehung, dann wird es auf einmal zu einem wunderbaren Puzzle, das sich zusammensetzt. Jesus Christus ist eingezogen. Er hat das Leiden auf sich genommen, wurde gefoltert und getötet, aber ist auferstanden und lebt. Auf einmal bekommt es eine neue Perspektive. Und wenn wir unser Leben so ähnlich betrachten, dann werden wir ganz neu verstehen, dass wir nicht immer mit diesen Menschen hoffen können, dass sich jetzt die Situation verändert. Die Juden hatten nur im Prinzip einen Wunsch, endlich diese verhassten Römer weg. Und wenn der Messias das nicht kann, dann brauche ich ihn eigentlich nicht. So geht es uns manchmal auch. Wir wünschen uns, dass sich unsere Situation verändert, aber der Messias kommt so anders. Er kommt zu mir. Gottes Lösungen sind nicht unsere Lösungen, sondern viel besser. Wenn das größte Problem gewesen wäre, wirklich die Römer loszuwerden, dann hätte Gott ja jemanden so vom Typ David schicken können. Wenn das größte Problem vielleicht gewesen wäre, so eine mittelmäßige Frömmigkeit, dann hätte vielleicht so ein Typ Elia kommen müssen. Aber das größte Problem war, dass Menschen von Gott getrennt sind. Und deshalb kam Jesus auf dem Esel, um zu sterben. Wir haben vorher dieses Lied gesungen, ich werde dir gegenüberstehen von der Perspektive der Ewigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir unser Leben ein bisschen so sehen können. Wir werden unser Leben eher im Nachhinein verstehen. Wenn wir nur den Einzug von Jesus hier betrachten in Jerusalem, nur diese eine Szene, dann wird es irgendwie fremd bleiben. Aber wenn wir den Gesamtzusammenhang sehen, dann macht es sehr viel Sinn. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Leben. Wir können morgen auf das zurückschauen, was heute ist. Wir können in ein paar Jahren sehen, was in diesen Jahren geschehen ist. Und in ein paar Jahren wirst du die Sätze lesen können in deinem Leben, die Jesus jetzt schreibt in deinem Leben. Vielleicht verstehen wir das jetzt im Moment noch gar nicht, aber wir werden es aus dieser rückblickenden Perspektive verstehen können. Wir werden jetzt ein Lied singen, das von dieser Liebe Gottes spricht. Wie tief ist deine Liebe? Und wir möchten dieses Lied singen bewusst im Einstieg in diese hoffentlich entschleunigte Passionszeit, auf Jesus Christus zu schauen, der eingezogen ist in Jerusalem, der auch einziehen möchte in mein Leben, der für mich gestorben ist, aber der auch verstanden ist und lebt. In der Mitte von diesem Lied heißt es, ich werde keiner Macht der Welt und keiner Weisheit trauen, auf Jesu Tod und Auferstehen will ich mein Leben bauen. Das wünsche ich uns allen in dieser Passionszeit.